Ja, also ich bin nicht Chirurg, ich bin Internist und Diabetologe, Endokrinologe und darf Sie jetzt so ein bisschen durch das Thema Diabetes als Einleitung führen und möchte versuchen, ein bisschen pathophysiologische Sachen und aktuelle therapeutische News mit Ihnen zu besprechen. Das ist jetzt nicht ganz aktuell, das Dia, wie Sie sehen, aber vielleicht für den Diabetologen was Schönes, dass man doch hin und wieder was tun kann. Nicht? Also 2. Jahrhundert nach Christus, wer Diabetes hat, war tot. Das Fleisch schmilzt zu Haaren und das Leben ist kurz und qualvoll. Also eine Form des Diabetes, die heute auch noch nicht, also vielleicht durch Pankreastransplantation, aber durch bariatrische Chirurgie nicht behandelt werden kann. Und da sehen Sie einen schönen Erfolg der Diabetologie aus dem Jahr 1922, der dann letztlich nämlich die Entdeckung des Insulins auch zu einem Nobelpreis geführt hat. Und das war natürlich schon toll damals, nicht? Also dieses Kind hier, durch den Diabetes gezeichnet, ein Jahr später ein gesunder junger Bub, der dann zumindest das junge Erwachsenenalter damals auch noch erreicht hat. Damals sind Medikamente auch nach der Behandlung von 4 oder 5 Leuten zugelassen worden und man musste nicht 4 oder 5.000 Leute wie heute oder 50.000 Leute untersuchen. Nun ist das jetzt halt auch schon fast 100 Jahre her und die Frage ist, was hat sich in der Diabetologie dazwischen getan? Und da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Das Thema jetzt Typ-1-Diabetes, das wir bis jetzt besprochen haben, das ist ja relativ einfach. Das ist einfach ein Insulinmangelzustand, der jetzt von der Theorie her einfach durch den Ersatz des fehlenden Hormons, nämlich des Insulins, geheilt werden kann, wenn es so einfach wäre. Beim Typ-2-Diabetes ist es komplizierter und das soll Ihnen dieses Dia hier zeigen. Zeigt einfach, welche Organe alle an der Entstehung des Typ-2-Diabetes und der Hyperglykämie beteiligt sind. Früher hat man gedacht, das ist halt die Bauchspeicheldrüse, weil die zu wenig Insulin produziert und die Muskulatur, wenn man insulinresistent ist und das Fettgewebe, wenn man halt zu dick ist. Jetzt weiß man, dass die Niere eine Rolle spielt, weil die Glucose ausschüttet, nicht nur ausscheidet im Harn und nicht nur produziert, die Leber produziert Glucose, der Darm produziert eine Reihe von Hormonen, die Inkretine, die Sie jetzt auch von den neuen Antidiabetikern her kennen, das Gehirn hat eine wichtige Rolle und so weiter. Also es ist eine relativ komplexe Erkrankung und obwohl wir uns jetzt schon viele, viele Jahre sehr intensiv mit dem Typ-2-Diabetes beschäftigen, haben wir ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es wirklich funktioniert. Es wird eigentlich immer nur komplizierter und spannender, muss man sagen, aber die Lösung ist noch nicht so ganz in Sicht. Das Problem an der Sache ist für die Patienten, dass wir den Typ-2-Diabetes derzeit medikamentös nicht heilen können. Das zeigen Ihnen diese Daten, die sind jetzt nicht ganz jung, aber eigentlich, ich meine, die neuen Medikamente, da wissen wir es noch nicht, nicht? Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man immer, aber im Prinzip ist ziemlich egal, was Sie geben von den etablierten Medikamenten. Der Blutzucker steigt über die Jahre an und Sie fangen mit einer Tablette an und dann die zweite. Das Problem ist, dass es diese Insulinunwirksamkeit gibt, die Insulinresistenz und dann im Verlauf aber die Insulinsekretion, also das einzige Hormon, das den Blutzucker senken kann, das wird relativ zur Insulinresistenz auch weniger. Und dann haben Sie irgendwann einmal keine Chance mehr, dann ist der Mensch halt diabetisch. Das Bild zeigt Ihnen das Gleiche noch einmal, und zwar wird da der sozusagen Insulinmangel aufgetragen in Bezug auf die Insulinwirksamkeit. Das sind die jungen Gesunden und allein schon, wenn sie übergewichtig sind, geht da sehr, sehr viel an Insulinsekretion bezogen auf die Insulinwirksamkeit verloren. Da ist der Blutzucker hier noch völlig normal. Irgendwann steigt dann der Blutzucker an und wenn Sie dann einen Typ-2-Diabetes haben, ist von der Insulinsekretionsreserve fast nichts mehr über. Das heißt, auch der Typ-2-Diabetes ist letztlich irgendwo ein Insulinmangelzustand und wenn Sie dann hier irgendwo sind, wahrscheinlich wohl auch irreversibel, so ähnlich wie der Typ-1-Diabetes. Aber das wissen wir nicht so genau. Also wir hoffen halt, dass man da noch irgendwas tun kann. Aber wenn Sie sich sozusagen dieses Schema hier anschauen und sich überlegen, wo muss ich intervenieren, wenn ich irgendwas verhindern will, dann ist es wohl nicht hier. Das kennen Sie alle aus Ihrer täglichen Praxis. Sie fangen mit Diät an, dann kommt eine Tablette, dann kommt die zweite Tablette. Irgendwann ist Insulin notwendig, also chronisch progrediente Erkrankung. Wenn wir uns jetzt überlegen, wer ist denn jetzt so in Österreich da, der Diabetes hat und der behandelt werden muss? Also welche Leute interessieren uns jetzt hauptsächlich? Dann kann man sagen, gut, unsere Pensionistinnen und Pensionisten, die haben einen Typ-2-Diabetes. Also sozusagen 21% aller über 75-Jährigen haben eine Zuckerkrankheit und wenn man dann hinuntergeht, wird es halt weniger. Das heißt, es ist eine Alterserkrankung. Jetzt ist die Frage, sind jetzt die über 75-Jährigen die, um die wir uns jetzt medizinisch besonders kümmern müssen, oder sind sie es nicht? Und da ist jetzt die Frage, wer profitiert oder wer hat denn ein Problem mit der Erkrankung? Das sind jetzt zwei Studien, die vor kurzem im New England Journal veröffentlicht worden sind und die Ihnen zeigen, hier das Risiko zu versterben insgesamt oder nach einem kardiovaskulären Ereignis zu versterben bei Typ-2-Diabetes in Abhängigkeit vom Lebensalter. Wenn Sie relativ jung sind, also unter 55 Jahre, ist Ihr Todesrisiko verdoppelt. Wenn Sie über 75 sind, ist es ziemlich wurscht, ob Sie Diabetes haben oder nicht. Sie werden deswegen nicht früher oder später sterben. Kardiovaskulärer Tod noch dramatischer, wenn Sie unter 55 sind, 2- bis 3-fach sozusagen, also um die dreifache erhöhtes Risiko zu versterben, sind Sie über 75, ist es eigentlich wurscht. Also dann sterben Sie wegen des Diabetes nicht früher oder später. Das zeigt das Ganze noch einmal, Todesursache bei Typ-2-Diabetes in Abhängigkeit vom Alter und hier Lebensjahre, die man so verliert als Mann oder als Frau. Für die Frauen ist es besonders schlimm, weil die halt länger leben im Schnitt. Also wenn Sie als 40-jährige Frau Typ-2-Diabetes bekommen, verlieren Sie 7 Lebensjahre, als 40-jähriger Mann um die 6 Lebensjahre. Und der Hauptgrund des Todes sind kardiovaskuläre Erkrankungen, das sind hier ist die schwarze Fläche hier. Sind Sie mal über 80, verlieren Sie vielleicht noch ein halbes Jahr oder so nach dem Schema, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen uns um die jungen Typ-2-Diabetiker kümmern, weil die erleben alle ihre Probleme noch und die haben wirklich eine reduzierte Lebenserwartung. Bei den älteren Patienten ist es jetzt, wenn man rein die Lebensdauer anschaut, nicht so dramatisch. Natürlich macht die Hyperglykämie Beschwerden, Symptome, Polyurie, Gewichtsverlust und so weiter, das möchte ich jetzt gar nicht sozusagen, also man soll es nicht negieren, aber die Patienten, die wirklich ein Problem haben, sind die jungen Typ-2-Diabetiker. In Zeiten wie diesen muss man auch ein bisschen über die Kosten reden. Das ist eine Studie, da gibt es mehrere Untersuchungen in Österreich. Leider haben wir in Österreich überhaupt keine guten Daten, was den Typ-2-Diabetes betrifft. Hier eine Studie, die muss man zugegebenermaßen von einer Insulinfirma in Auftrag gegeben worden ist. Aber wir sind so im Schnitt um die 2 Milliarden Euro Diabeteskosten in Österreich. Das ist relativ gewaltig und Daten aus den USA zeigen, dass das dramatisch zunimmt. Also die Gesundheitskosten, jetzt Typ-2-Diabetes, sind so steigend, ähnlich wie die von Professor Prager gezeigten Diabeteszahlen. Und da ist jetzt, das ist eigentlich das, was ich Ihnen zeigen möchte, dass der Hauptgrund für diese dramatischen Kosten die Spätkomplikationen sind. Des Typ-2-Diabetes, die kardiovaskulären Erkrankungen, aber auch die typisch Typ-2-Diabetes-assoziierten Erkrankungen wie die Blindheit, die Dialyse, die Amputation, die damit folgende Arbeitsunfähigkeit, die Frühpensionierung, die Invalidität, all das macht 50% dieser dramatischen Kosten aus. Wir als Ärzte denken uns immer, wir sind schuld an den großen Kosten, das ist es nicht. Ich meine, natürlich kosten die neuen Diabetes-Medikamente relativ viel, aber die blutzuckersenkende Therapie sind eigentlich nur 5-6% der Gesamtkosten, wenn man das alles einrechnet. Gut, jetzt wie behandeln? Das ist ein Profilcover von vor ein paar Jahren und das hat uns natürlich als Diabetologen schon ein bisschen wehgetan, weil es auch auf uns gemünzt war, weil es da einige Studien gezeigt haben, wenn man jetzt ganz besonders den Blutzucker, also nämlich bei den älteren, kränkeren Typ-2-Diabetikern, den Blutzucker ganz besonders ehrgeizig einstellt, dass diese Patienten keinen dramatischen Vorteil davon haben, weil ich meine, man kann jetzt auch einmal sagen, wenn die Gefäße komplett verkalkt sind, dann bringt das Blutzuckereinstellen jetzt, was das Überleben betrifft, auch nicht mehr so viel. Das hat sich in letzter Zeit ein bisschen geändert, also da gibt es noch zum Schluss etwas, was ich Ihnen als Schmankerl bringen möchte. Aber das ist natürlich schon ein großes Thema, das uns beschäftigt hat in den letzten Jahren. Und das zweite große Thema, das Sie und uns beschäftigt, ist diese Explosion an neuen Diabetesmedikamenten. Da gab es also 1922 das Insulin, das habe ich Ihnen gezeigt, das war recht erfolgreich. Dann die Sulfonylharnstoffe und jetzt explodieren die Diabetesmedikamente, was das alles nicht wirklich einfach macht. Von den Leitlinien her gab es große Diskussionen, was soll man denn jetzt sagen? Und letztlich ist das, was man wirklich weiß als Diabetes-Leitlinie, also man fängt mal mit Typ-2-Diabetes natürlich, man fängt mit einer Tablette an, wenn die Tablette nicht hilft, gibt man irgendein Medikament, das sollte wahrscheinlich Metformin sein, die Daten darauf beruhen aber aus einer Substudie mit 300 Patienten, also das würde man heutzutage nicht einmal zulassen sozusagen mit der Studie des Medikaments, aber es gibt natürlich über viele Jahre sehr gute Daten und es ist sicher ein exzellentes Medikament Und wenn das Metformin alleine nicht reicht, gibt man irgendetwas anderes, weil einfach die Daten, vor allem die Vergleichsdaten zwischen den Medikamenten, fehlen. Und die wird es auch nicht geben, weil jetzt einfach die Anzahl an neuen Therapien so explodiert, dass es diese Studien, nämlich Kombination A gegen Kombination B, in allen Varianten niemals geben wird. Vielleicht noch ein bisschen ein Thema, sozusagen, was das Setting betrifft. Das zeigt Ihnen sozusagen, dass Sie die Patienten hier, also das ist eine Studie aus der Mayo Klinik, wenn ich es richtig im Kopf habe, und die haben Patienten einmal in der Woche angeschaut in der Ambulanz und alle 3 Monate angeschaut in ihrer Ambulanz. Und wenn Sie die Leute einmal in der Woche anschauen, dann schaffen die das fast alle, die Zielwerte, was den Blutdruck und den Blutzucker und so weiter betrifft, zu erreichen. Aber wenn Sie die Leute nur alle 3 Monate anschauen, dann schaffen sie das eigentlich nicht. Das heißt, jemandem einfach eine Tablette zu verschreiben und zu sagen, mach regelmäßig Sport, nimm 20 Kilo ab und schluck deine Medikamente brav, auch wenn dir davon schlecht wird und du nicht spürst, dass es dir gut tut, das hilft gar nichts. Das heißt, eigentlich braucht man für diese Leute übers lebenslang ein sehr intensives, sehr engmaschiges Monitoring oder halt Betreuung. Das muss jetzt nicht unbedingt von Ärztinnen und Ärzten gemacht werden, aber irgendein Setting brauchen diese Patienten, sonst geht die Therapie ins Leere. Ist natürlich aufwendig. Das Zweite ist, was bei uns oder bei vielen so im Kopf ist, naja, als Typ-2-Diabetiker, da muss ich ja nur einfach weniger essen und Sport machen und dann ist alles wieder gut. Das ist ja unter Anführungsstrichen nur eine Lebensstilerkrankung. Das stimmt wahrscheinlich in den frühen Phasen, die ich Ihnen gezeigt habe, da wo die Bauchspeicheldrüse halbwegs in Ordnung ist. Aber da hat man geschaut in der Look-Ahead-Studie und das hat auch ziemlich großen Staub aufgewirbelt. Da hat man Typ-2-Diabetiker Lebensstilmodifikation gemacht. Die haben ihren persönlichen Fitnesstrainer gekriegt, die haben ihren Coach gekriegt und die haben am Anfang auch super abgenommen, von 100 Kilo auf 92 Kilo und die Physical Fitness ist angestiegen und der Bauchumfang ist runtergegangen und das HbA1c ist runtergegangen. Also die haben alles gekriegt, was man so tun kann in Lebensstilintervention. Dann hat man die Leute 10 Jahre nachverfolgt und was man schon sieht, ist, dass diese Erfolge am Anfang nicht wirklich dauerhaft waren. Ja. Also das heißt, dass man das da einfach jetzt, obwohl die massiven Support gehabt haben, nicht hundertprozentig halten konnte. Und man hat sich gedacht, na gut, die jetzt wirklich abgenommen haben, die sich bewegen, die das alles tun, die werden weniger Herzinfarkte kriegen. Und das Ergebnis war null, kein Erfolg. Also Typ-2-Diabetes, Hauptproblem, kardiovaskuläre Erkrankungen, kein Erfolg auf das kardiovaskuläre Outcome bei diesen Patienten. Große Enttäuschung. Also so einfach, dass man jetzt gesundheitspolitisch sagt, wir brauchen keine teuren Medikamente, die Leute sollen einfach Sport machen und weniger essen, so ist auch nicht. Jetzt möchte ich sozusagen unser Licht nicht nur unter den Scheffel stellen, sondern soll auch zeigen, was wir erreicht haben in der Diabetologie. Wenn Sie da schauen, toller Erfolg. Also Patienten mit Diabetes, Herzinfarkt, 1990, das sind immer Ereignisse pro 10.000 Patienten, dramatisch abgefallen 2010 durch die neue Therapie, also neue Medikamente, Statine, Blutdruckeinstellung, alles, was man bei diesen Patienten so tun soll, dramatischer Erfolg, während sozusagen bei den Patienten ohne Diabetes die Zahlen eigentlich gleich geblieben sind. Könnte man sagen, es ist ja eigentlich eh alles super. Also mit den neuen Therapien, wenn wir uns um den Blutfette, um den Blutzucker und alles kümmern, haben wir tolle Erfolge, das stimmt. Aber wenn Sie das Kleingedruckte anschauen, das sind nämlich diese Zahlen hier, ich hoffe, Sie können es lesen, da steht dann hier beim Herzinfarkt 150 und da beim Herzinfarkt 10. Das heißt, die absoluten Zahlen sind natürlich immer noch dramatisch höher im Vergleich zu den Patienten ohne Diabetes. Also wenn Sie hier schauen, das sind also die jetzt sozusagen aktuelle Diabetes-Herzinfarkt, sind Sie ungefähr bei 50 beim Herzinfarkt und hier bei 8 bei den Nicht-Diabetikern. Das heißt, da ist immer noch ein Riesen-Gap, ein Riesenplatz, wo die Diabetiker schlechter dran sind als die Patienten ohne Diabetes. Da möchte ich jetzt kurz drüber gehen, das zeigt Ihnen auch, und das sind alle möglichen Studien oder eine Meta-Analyse aus den unten genannten Studien, die sich um die Blutzuckereinstellung und kardiovaskulären Erkrankungen gekümmert haben. Und da sieht man, dass die Blutzuckereinstellung bei den alten kranken Diabetikern in vielen Fällen eigentlich nichts gebracht hat, was kardiovaskuläre Erkrankungen und Todesfälle bringt. Das sind die aktuellen Diabetes-Leitlinien. Sie merken Sie es, ich zeige es Ihnen jetzt eine Minute und nachher prüfe ich Sie dann, ob Sie sich alles gemerkt haben. Also es ist relativ kompliziert und es ist die Zeit jetzt auch zu kurz, die Medikamente durchzugehen. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz zum Schluss ein neues Medikament zeigen, das jetzt im Herbst bei der Europäischen Diabetesgesellschaft sehr großen Staub aufgewirbelt hat. Und das ist die Gruppe der Medikamente, die die Glukoseausscheidung über den Harn erhöhen, die sogenannten SGLT2-Hämmer. Und diesen SGLT2, den gibt es da sozusagen hier im proximalen Tubulus und der ist dafür da, den Zucker aus dem Harn rückzuresorbieren. Und es gibt eben Medikamente, die diesen Transporter, diesen Sodium-Glucose-Transporter Nummer 2 hemmen und dazu führen, dass sie den Harn, also dass sie Glucose mit dem Harn rausludeln sozusagen und natürlich Glucose und Energie und auch Flüssigkeit verlieren. Diese Medikamente haben eine ganze Menge an Zusatznutzen, potenziellen, nämlich wenn man ein bisschen, es ist ein mildes Diuretikum, weil es ja Polyurie gemeinsam mit der Glucosurie macht, also es reduziert den Blutdruck, für das Endothel ist es gut, es macht Gewichtsabnahme und für die Lipide ist es gut. Und da war jetzt die Frage, sind diese Medikamente fürs Überleben und fürs kardiovaskuläre Risiko gut und sicher? Und da gibt es jetzt eben eine Studie, die jetzt vor kurzem publiziert worden ist, mit einem dieser Medikamente, mit dem Empagliflozin. Es gibt drei am Markt. Und da ist rausgekommen, also eigentlich das erste Diabetes-Medikament, das mit dem Ziel entwickelt worden ist, den Blutzucker zu senken, hat hier die kardiovaskulären Erkrankungen doch etwas reduziert. Aber wenn man dann anschaut, andere relevante Outcomes, das ist die Herzinsuffizienz, war deutlich reduziert, um 40% ungefähr. Und was wirklich toll ist, eben nicht nur sozusagen Endpunkte wie irgendwelche Erkrankungen, sondern überhaupt das Überleben der Patienten, ist innerhalb dieser Studiendauer von 48 Monaten deutlich verbessert worden. Also, wobei man sagen muss, dass dieser Unterschied schon in den ersten 3 Monaten aufgetreten ist und heute niemand weiß, wie die Medikamente das machen. Weil die Blutzuckerverbesserung alleine ist es nicht, die macht das sicher nicht in 3 Monaten. Also es ist ein bisschen ein Zaubermedikament, von dem man eigentlich nicht weiß, wie es tut. Aber bei Patienten, also das ist vielleicht auch wichtig hier, in diese Studie waren eingeschlossen Typ-2-Diabetiker mit hohem kardiovaskulären Risiko, die alle schon irgendeinen Herzinfarkt oder Schlaganfall, also irgendeine Atherosklerose-Erkrankung gehabt haben, also Höchstrisikopatienten. Und bei denen hat es wirklich die Mortalität reduziert. Jetzt ganz kurz nur sozusagen zum Thema der Sache, eigentlich als Überleitung zum nächsten. Operation als Typ-2-Diabetes-Therapie. Wir haben gehört, es gibt am Anfang dramatische Remissionsraten. 72% in dieser Studie, aus der SOS-Studie. Wenn man nach 10 Jahren schaut, ist es immer noch da, aber nicht mehr ganz so toll. Das heißt, die Frage, ob eine Remission wirklich eine Remission ist, wenn sie nur zeitlich, aber das werden wir alles nachher noch hören. Das ist jetzt wieder Appetizer für meine 2 Nachfolger. Ich habe jetzt da in Vorbereitung ein bisschen die Mühe gemacht, um das zusammenzufassen. Vielleicht sehen Sie es dann eh noch, nämlich Remissionsraten bei Typ-2-Diabetes. Das ist die Studie, die Sie da schon gesehen haben. 72% nach 2 Jahren, 36% nach 10 Jahren. Und vielleicht merken Sie sich die Zahlen hier bei 3 Jahren. Da sind wir so bei 46, also zwischen 30% und 70% ungefähr. Nach 3 Jahren Remission nach bariatrischer Operation. Und da möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen, um das abzurunden, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, eine Studie zeigen an bariatrischer Operation im Jugendalter, also bei jugendlichen Kindern um die 17 Jahre. Und damit wieder zu diesen Insulinsekretionsgeschichten, die ich Ihnen gesagt habe, zurückkommen, da kommt man auf 95% Remission nach 3 Jahren. Und halt auch deutliche Verbesserung, Blutdruck, Dyslipidämie und so weiter. Also Komplikationen gibt es auch und auch die Operation als prophylaktische Maßnahme, nämlich dass eben ein Typ-2-Diabetes gar nicht auftritt, ist auch sehr wirksam. Abrundung, wenn Sie intervenieren wollen beim Typ-2-Diabetes, dann aufgrund dieser Daten nicht hier irgendwo und dann sagen, ich operiere einen Patienten, wenn eh gar nichts mehr anderes wirkt, weil dann ist das Operationsrisiko hoch, die Morbidität und vielleicht auch Mortalität bei der Operation ist hoch und Sie werden den Diabetes wahrscheinlich nicht mehr hundertprozentig heilen können. Wenn Sie intervenieren wollen und den Typ-2-Diabetes mit allen Spätschäden verhindern wollen, müssen Sie es da vorne irgendwo machen. Typ-1-Diabetes soll noch unterstreichen, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Wenn Sie sozusagen die Typ-2-Diabetiker hier anschauen, dann haben die auch einen Insulinmangel. Und bei den Typ-1-Diabetikern, die eben per Definition einen Insulinmangel haben, ist es so, dass die bariatrische Operation das Gewicht reduziert, die Insulindosis reduziert und was auch immer, aber auf den HbA1c-Wert überhaupt keinen positiven Effekt hat. Ja? Das heißt, wenn Sie keine Insulinrestsekretion haben, wenn die Bauchspeicheldrüse über viele Jahre Diabetesdauer ausgelutscht ist, werden Sie auch durch die bariatrische Operation keinen Vorteil haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.